Beziehung natürlich verbunden mit die zum Herrn Jesus Christus hin. Und wie begegnen wir ihm? Wir begegnen ihm im Glauben. Ich bin manchmal erstaunt, ich habe die Woche lang hin und her überlegt, was kann ich für diese Predigt zugrunde legen, aber wie der Herr Jesus durch seinen Geist auch eine Predigt vorbereitet, jetzt nicht für die Predigt allein, ich meine besser gesagt vielleicht für den Gottesdienst vorbereitet. Weil das, was unser Bruder Raimund Bachmann in der Einleitung gesagt hat, ist genau der Inhalt letztlich auch der Predigt, obwohl wir uns nicht abgestimmt haben. Aber wir haben diesen Bericht gehört von der Sturmstillung. Und er fragt, der Herr Jesus, in diesem Sturm des Lebens, in den Sie geraten sind, wie habt ihr keinen Glauben? Und es geht im Letzten und im Tiefsten um den Glauben. Dass die Naemi zum Glauben an diesen Herrn findet, der die Stürme stillen kann, auch den letzten Sturm an der letzten Grenze dieses irdischen Lebens, in dem wir stehen, der ihn schon gestillt hat in ihm. Und den Glauben eben, dass wenn wir den Herrn Jesus gefunden haben, auf diesem Weg mit ihm vorangehen. Im Glauben vorangehen. Segnung und Taufe stehen eng, zutiefst mit dem Glauben zusammen. Es heißt im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 6, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Da heißt es nicht, ohne Glaube ist es schwer, Gott zu gefallen. Oder es gibt verschiedene Wege, Gott zu gefallen. Wie zum Beispiel durch Beten, durch Fasten, durch irgendwelche menschliche Techniken. Nein, das heißt es nicht. Das heißt, ohne Glaube ist es nicht möglich, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Es gibt keine Alternative zum Glauben. Nun, ich nehme an, dass jeder ernsthafte Christ glauben möchte, Gott gefallen möchte, ein Gott wohlgefälliges Leben führen möchte. Aber dann muss der Mensch wissen, dieser Gläubige wissen, gläubig sagen wir ja auch, was es mit diesem Glauben auf sich hat. Der Begriff des Glaubens, der kann unterschiedlich definiert werden. Ein paar Beispielsätze, wir kennen sie vielleicht auch. Da mag einer sagen, dann haben wir den Sturm gehabt, der Ignaz hieß er, glaub, ja, vor ein paar Tagen, als der Ignaz da war, ich glaube, morgen wird das Wetter wieder schön. Auch ein Glaubensausdruck. Oder Beispiel, eine Frau sagt von ihrem kranken Mann, ich glaube, dass mein Mann bald wieder gesund wird. Oder jetzt sagt ein gläubiger Christ, ich glaube an den Herrn Jesus Christus. Dreimal das Wort Glaube, aber dreimal in ganz unterschiedlicher Art. Im ersten Fall in Bezug aufs Wetter, da mag man von einer bloßen Vermutung ausgehen. Das ist bloße Vermutung. Ich glaube, es könnte wieder besser werden. Im zweiten Fall, es hat einen ähnlichen Charakter, aber dass der Mann wieder gesund wird, das ist eine vage Hoffnung, die dahinter steckt. Nicht nur eine bloße Vermutung, sondern eine vage Hoffnung, die dieses noch beinhaltet. Und im dritten Fall, das ist der entscheidende Unterschied. Wenn ein Christ sagt, dann kann er von Herzen sagen, ich glaube an den Herrn Jesus Christus, ich glaube an eine Person. Und das ist das Wesentliche. Biblischer Glaube gründet sich in einer Person, im Herrn Jesus Christus. Er wird für mich da ganz persönlich, dieser Glaube, indem, dass dieser Herr mein Herr wird. Man kann den Begriff vom Urtext her auch in verschiedener Nuance übersetzen. Glaube hat etwas zu tun mit Vertrauen und mit Treue. Wenn wir die Naemi dem Herrn im Segen anbefohlen haben, dann darf sie ihn, und da dürft ihr in der Erziehung mitwirken, lernen zu vertrauen, dass er vertrauenswürdig ist, sich ihm anzuvertrauen. Und du, Teresa, du hast diesen Schritt getan, gesagt, der Herr Jesus ist mein Herr, ganz persönlich für dich im Leben. Und jetzt gilt es, den Glaubensweg zu gehen, wie es im alten Lied heißt, nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind und dass du in dieser Person dieses tiefe Vertrauen hast. Dieser Herr trägt und hält. Jetzt aus dem Wissen der Bibel heraus, natürlich in seinen Verheißungen begründet, aber vor allem auch in der Erfahrung des Lebens, die kommt noch dazu. Weil der Herr auf dem Lebensweg dabei ist. Er ist kein theoretisches Konstrukt, sondern er ist eine Person, die sagt, ich bin bei dir, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann, wenn wir glauben, wenn wir an dieser Person uns festmachen und verankern, dann sind wir bei ihm am Ende. Also dann sind wir nicht am Ende, sondern bei ihm am Ende. Wir können vom Herrn Jesus und seinen Jüngern lernen, was es heißt, Glauben zu leben. Wir haben es gehört in diesem Bericht von der Sturmstillung. Sie kamen in existenzielle Not. Sie kamen an die Grenze ihrer eigenen Möglichkeiten und ihrer eigenen Kräfte, obwohl das gestandene Männer waren, waren Fischer vom See Genezareth. Die hatten schon manchen Sturm erlebt. Aber dieses Mal ging er über ihre Kräfte hinaus. Es gibt bedingte Hilfe in der Welt, bedingte Hilfe unter den Menschen. Aber es gibt Grenzen, die wir anerkennen müssen, über die wir menschlich gesehen nicht darüber hinwegkommen. Und sie haben ihr Vertrauen, auch wenn es nachher in der Bescheinigung vom Herrn Jesus ist, wie hat es geheißen, ihr Kleingläubigen oder wie habt ihr noch keinen Glauben? Das war nur ein schwacher, kleiner Glaube, den sie hatten, aber sie hatten Glauben. Im Vorfeld heißt es eben, dass sie den Herrn Jesus, der mit ihnen im Boot war, geweckt haben, ihn angesprochen haben. Aber es war dennoch ein Kleinglaube. Kleiner Glaube, großer Glaube, ist das ein Kriterium, mit dem wir immer wieder umgehen? Ja. Manchmal ist unser Glaube kleingläubig. Ich weiß nicht, in den Situationen unseres Lebens, wenn wir mal eine Skala machen würden, nehmen wir von 0 bis 100, 0 kein Glaube, 100 der größte Glaube, das größte Vertrauen. Wenn du jetzt in die Situationen deines Lebens gehst, wo würdest du ein Kreuzchen auf dieser Skala machen, wo steht mein Glaube in dieser Situation? Wo steht mein Vertrauen in dieser Situation? Bei den Jüngern, bei der Sturmstillung, ich glaube, da ging es langsam Richtung Null. Da war es nicht mehr bei 100 oder 90 oder 80. Was macht der Herr Jesus? Er macht eines deutlich, und das sehen wir in der ganzen Schrift. Jetzt sind wir natürlich sehr auf diesen Maßstab fixiert. Dass wir schauen, wo stehe ich auf dieser Skala? Und es gibt, Geschwister, und ich bin überzeugt, im Leben unterschiedlichste Situationen. Es schwankt immer wieder. Und jetzt müssen wir eines lernen, wenn es heißt, ohne Glaube ist es unmöglich, dem lebendigen Gott zu gefallen. Es hängt letztlich nicht an der Stärke unseres Glaubens. Das ist wesentlich, was wir lernen dürfen und was wir lernen sollen. Es hängt zutiefst an dem, wir haben es gehört heute Morgen schon, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Unser Glaube ist letztlich nur so stark, wie der Gott, in dem wir uns verankern, stark ist. Und der Herr Jesus wirft den Jüngern zu Recht vor, ihr Kleingläubigen oder wie habt ihr noch keinen Glauben? Das nehmen wir in der Bibel immer wieder wahr. Gott adelt den Kleinglauben nicht. Er sieht ihn beim Menschen. Aber er möchte, dass wir wegblicken von dem, dass wir meinen, die Stärke unseres Glaubens macht es aus, wie gut wir laufen, wie gut wir im Grunde gehen, wie gut die Situation wird. Es wäre dann der Glaube ein Werk, das die Situation verändert. Der Glaube ist ein Vertrauen, ein sich anvertrauen in dem, an den hin, der grenzenlos ist, der keine Eingrenzungen hat, dem alles möglich ist, dem alle Gewalt, wie gesagt, gegeben ist. Wisst ihr, man könnte das vielleicht beispielhaft machen, wenn über einen kleinen Fluss, der massives Wasser führt, eine massive Holzbrücke führt und starke Balken diese Brücke festigen, dann wissen wir, die hält stand. Da sind schon zig Leute darüber gelaufen, die haben Bewahrung erfahren, die sind auf die andere Uferseite gekommen. Und da ist einfach im Grunde rüber zu gehen. Wir vertrauen den Konstrukteuren, die diese Brücke gebaut haben. Wir vertrauen denen, die schon rübergegangen ist, ihrer Erfahrung. Aber jetzt nehmen wir ein anderes Bild über diese Schlucht mit dem reißenden Wasser. Da liegt nur ein sehr dünnes, schmales Brett. Und jetzt, wem vertrauen wir? Das ist jetzt die Frage. Stellen Sie dir persönlich, würdest du über ein dünnes, morsches, schmales Brett jetzt drüber gehen? Kannst du sagen, ich habe einen starken Glauben, ich bin kein Kleingläubiger. Ich mit meinem Glauben, jetzt laufe ich über dieses Brett. Was wird geschehen? Sagt, es bricht. Merkt ihr, es hängt nicht an der Kraft und Stärke, an der Größe unseres Glaubens, sondern es hängt vom Brett ab. Tatsächlich vom Brett ab. Es ist nur ein schwaches Bild auf die Größe und Stärke unseres lebendigen Gottes. Er ist derjenige, dem wir im Glauben begegnen dürfen, aber eben nicht an der Größe unseres Glaubens hängt es. Auch der Schwachgläubige, auch der manchmal angefochten ist, darf immer wieder neu erkennen, es hängt an der Kraft Gottes im Tiefsten. Ich vertraue mich diesem Herrn Jesus Christus an. So können wir sagen, nicht der Glaube macht das Brett stark, sondern das starke Brett ist der Garant unserer Sicherheit, unseres Vertrauens. Das ist die Garantie, die wir haben. Nicht starker Glaube versetzt Berge, sondern der starke Gott ist die Ursache, dem wir uns anvertrauen, der Berge versetzen kann. Hudson Taylor, der große bekannte China-Missionar, der hat den Satz geprägt, vielleicht haben wir ihn schon mal gehört: Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Das ist es, was wir brauchen. Und das zeigen wir in der Segnung, das zeigen wir in der Taufe. Dass wir uns ihm anvertrauen, ihr, euer Kind und du, deinen Lebensweg. Aber hinter diesem dürfen wir immer den Blick uns auf den großen, lebendigen, herrlichen Gott wenden lassen. Wir erfahren ihn in dem, dass er sich schon bezeugt hat. Und deshalb blicken wir ins Wort Gottes hinein. Die erste Grundlage dieses Vertrauens ist das Wort Gottes. Und ich sagte bereits, heute Morgen am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort oder ist das Wort. Das Anvertrauen an das Wort ist auch Anvertrauen an eine Person. Jesus Christus und das Wort sind eine Einheit. Und deshalb sind wir eingeladen, als Christen uns mit Gottes Wort zu beschäftigen. Das weckt Vertrauen in sich selber schon, weil das Wort in sich schon durch die Bindung an den Herrn Jesus Christus Kraftwort, Wirkwort ist. Es heißt in Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Das Wort alleine bewirkt schon etwas, weil Jesus und das Wort eine Einheit sind. Es heißt in Jeremia 23, Vers 29, ist mein Wort nicht wie Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Und das ist der Unterschied zwischen der Bibel und all den anderen Büchern der Weltliteratur, dass dieses Wort hier Wirkwort Gottes ist. Und deshalb, wenn es um Glauben geht, kommen wir nicht umhin, uns mit dem Wort Gottes, mit der Bibel zu beschäftigen. Der Glaube kommt aus dem Gehörten. Dieses Anvertrauen kommt aus dem, dass wir uns dem Wort Gottes auch in der Schrift hingeben und es als Verheißungswort, als Wirkwort für das Leben ergreifen. Und wir werden Wort Gottes erfahren, wenn wir uns diesem Wort anvertrauen, wenn wir uns den Verheißungen des Wortes anvertrauen. Dann merken wir, das sind keine leeren Versprechungen, keine Segensworte, wie manchmal menschlich so gesegnet wird. So, ich habe manchmal den Eindruck, der Segen in menschlicher Ebene, in der weltlichen Ebene, da wird ja auch manches Segenswort gesprochen. Aber das ist so inflationär, weil der, der im Grunde segnen möchte, nicht mehr dahinter steht. Und hier haben wir ihn, der sich in dieses Wort hineinbegeben hat und der durch dieses Wort auch wirken möchte. Wir werden erfahren, dass er der Allmächtige ist. Und dann kommt eben aus dieser Erfahrung heraus, dass wir ermutigt werden, uns diesem Herrn sich anzuvertrauen. Wir können das im Wort Gottes bei manchen Lebensführungen nachprüfen. Schaut mal, was der Abraham gemacht hat. Er wird von Gott gerufen und was konnte er tun? Er musste sich ihm anvertrauen. Abraham, mache dich auf, geh aus deiner Familie, aus dem Land, aus dem du kommst, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Der Weg war ihm nicht bekannt. Er wusste nicht, ein Land, das ich dir zeigen werde, wo es hingeht. Aber er vertraute dem Herrn, er vertraute sich ihm an und er hat dann gemerkt, im Laufen, auch wenn er nicht alle Fragen geklärt hatte, es ist ein Segensweg. Es ist ein Weg, den der Herr segnet, wenn wir in seiner Spur gehen. Wenn wir Noah betrachten, dürfen wir auch da staunen. Er baut ein Schiff aufs Trockene, auf einer Wiese, wenn es eine Wiese war, oder auf Sand. Aber Noah hört, was der Herr sagt, in seinem Wort ihm zuteilt und er handelt darauf hin. Und dann dürfen wir sehen, wie er den Segensweg beschreitet und gerettet wird durch das Gericht hindurch. Wir dürfen staunen über die Jünger. Der Herr Jesus ruft sie in die Nachfolge und dann wird es interessant im Leben. Sie wissen nicht, wo es hingeht. Sie wissen nicht im Vorfeld, was kommen wird. Aber sie vertrauen sich auch bei manchem Nichtverstehen bezüglich dem Herrn Jesus sich ihm an. Manche Dinge haben sie nicht verstanden, was er von ihnen erwartet und gefordert hat. Er hat mal eine harte Predigt gehalten. Und die Leute sind scharenweise davongerannt, weil sie das Wort nicht annehmen wollten. Der Jesus fragt seine Jünger, wollt ihr auch gehen? Die haben es auch nicht kapiert. Und ich sage offen, ich kapiere es auch manchmal nicht, wie es der Herr führt und was der Herr macht. Aber die Jünger geben die vertrauensvolle, glaubensvolle Antwort, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und das ist wieder ein tiefes Sich-Anvertrauen an diesen wunderbaren Herrn. Wir können da in der Geschichte der Gemeinde Jesu Tausende und Abertausende Männer und Frauen sehen, die diesen Schritt gewagt haben, zu glauben, sich diesem starken Gott anzuvertrauen in ihrem Leben und gemerkt haben, er trägt und er hält. Und deshalb sind wir eingeladen, uns zu prüfen. Vertrauen wir diesem Herrn Jesus Christus völlig? Vertrauen wir uns ihm an, indem dass er auch sagt, kommt her zu mir alle. Und ich bin eingeladen. Und im Letzten, und ich sagte es beim Beispiel dieser Brücke, wird er sich auch noch als der absolut starke, vertrauenswürdige erweisen, wenn der letzte Wegabschnitt kommt, auch den braucht man an solch einem Gottesdienst nicht ausklammern, wo wir wirklich nur noch menschlich gesehen alleine gehen können, wenn es ans Sterben geht. Wem vertraue ich mich dann an? Da hilft mir kein Mediziner mehr, kein liebgewonnener Mensch. Sie können mich da nicht mehr begleiten. Aber da ist einer, der gesagt hat, ich bin schon längst durch diesen Tod hindurchgegangen. Ich war tot und siehe, ich lebe. Und er streckt seine Hand aus und sagt, vertraust du mir auch hier, dass du auch diese letzte Wegetappe in dieser irdischen Dimension durchschreiten kannst an meiner Hand, im Wissen, wo es hingeht, vertraust du mir, ich war tot und siehe, ich lebe. Das ist ein vollendeter Lebensweg im Vertrauen auf den, der vertrauenswürdig ist. Ihr dürft die Naemi zu diesem Herrn einladen, dass ihr Vertrauen in allen Spuren ganz in ihn setzt. Und ich möchte auch dich ermutigen, in allen Situationen, Teresa, dein Vertrauen ganz in ihn zu setzen. Er hat noch nie enttäuscht. Wenn wir enttäuscht sind von ihm, dann ist, weil wir uns getäuscht haben in mancher Vorstellung über ihn. Aber der Herr enttäuscht nicht, sondern wer sich ihm anvertraut, darf wissen, ist alles bestens. Er bringt uns durch. Und so dürfen wir jetzt dann auch zu dem nächsten Festpunkt in diesem Gottesdienst überschreiten, zur Taufe. Ich sage es vielleicht hier, das Mikro ist da, drüben haben wir auch eins, aber wenn wir jetzt taufen, was geschieht da? Durch Taufe geschieht erstmal gar nichts. Geschehen tut etwas in der Beziehung zum Herrn Jesus, das haben wir gehört. Ohne Glaube ist unmöglich, Gott zu gefallen. Nicht ohne Taufe, sondern ohne Glaube. Aber die Taufe ist jetzt eben mit verschiedenen Symbolen behaftet. Zum einen ist die Taufe ein Gehorsamsakt. Der Herr Jesus sagt, darum gehet hin, mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein Gehorsamsakt. Der Herr Jesus hat den Auftrag gegeben, zu taufen. Die Taufe ist aber dann auch ein Bekenntnis. Was für ein Bekenntnis? In der Taufe bekenne ich, ich will mein altes Leben zurücklassen. Ich vertraue mich dem Herrn Jesus Christus an, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, der mein Leben geworden ist. Jesus Christus, mein Leben und Sterben, mein Gewinn. Wir meinen immer, das bezieht sich auf die Grenze des biologischen Daseins. Christus, mein Leben und Sterben, mein Gewinn. Also wenn ich durch den biologischen Tod gehe, dann habe ich gewonnen. Nein, das setzt viel früher an. Jesus Christus ist mein Leben, ich habe ihn angenommen. Er ist mein Leben geworden, weil der Herr Jesus ja sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Sterben ist mein Gewinn, das symbolisiert die Taufe. Jetzt sterbe ich meinem alten Wesen, meinen alten Willen, meinen alten Wünschen. Die gehen nicht gerne in den Tod, aber Leben in Fülle finden wir in Jesus Christus. Und mit der Bekehrung, mit dem, dass ich ihn als Herrn angenommen habe, ist jeden Tag Sterben dran. Die Taufe ist so das Symbol dieses Anfangs. Unter Wasser hat der Mensch keine Lebensmöglichkeit. Sterben heißt es da. Das bringen wir symbolisch zum Ausdruck. Und dann, wie ich unter Wasser im Grunde symbolisch zeige, ich bin gestorben, so ist es jetzt nicht symbolisch, sondern es ist tatsächlich so, dass wenn wir dann aus dem Wasser kommen, nicht das Wasser, das ist symbolisch natürlich auf Christus hin, aber dass wir in seinem Leben leben, nicht im aus dem Wasser kommen, sondern jetzt lebt Christus in mir. Und das geschieht mit der Bekehrung, dass Jesus Christus in dir Wohnung genommen hat. Taufe ist auch eine Identifikation. Was heißt das? Die Taufe bezeugt die Tatsache, dass der Gläubige jetzt in Jesus Christus ist. Nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Die neue Identität in Jesus Christus, sie kommt in der Taufe auch symbolisch zum Ausdruck. Wir sind in Christus eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Der neue Mensch in Christus sind im Grunde ist die Verheißung Gottes, die er uns gegeben hat mit der Bekehrung. Und auch das zeigt uns die Taufe. Und dann ist die Taufe auch eine Verpflichtung. In Römer 6, 1 bis 4, da zeigt sich durch Frage und Antwort der Zusammenhang, dass der Täufling in der Taufe die Verpflichtung zu einem Leben in Christus ja ausspricht. Ich verpflichte mich dazu. Da heißt es in 6 Vers 4 vom Römerbrief: So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wir bezeugen in der Taufe, dass wir im neuen Leben wandeln wollen an der Hand des Herrn Jesus Christus. Es ist ein Anfang. Mit der Bekehrung geht das neue Leben los. Es gibt manche Stürze, ich sage es auch. Die Taufe hindert nicht, dass wir stürzen können. Aber wir haben es im Segen gehört. Die Hand Gottes ist da. Und sagt, komm, steh wieder auf. In diesem Dreiklang fallen ist dann auch menschlich. Also ich möchte einfach das sagen gegen die Korrektur, dass jetzt durch die Taufe plötzlich alles ganz, ganz anders wird. Wir haben es gehört, es sind Zeichenhandlungen dessen, was in Christus anders tritt. Aber es ist möglich, dass wir stürzen. Fallen ist menschlich. Liegen bleiben teuflisch. Aufstehen ist göttlich. Und dieses göttliche Aufstehen dürfen wir immer wieder selber tun. Im Wissen, ich bin mit Christus gestorben. Da ist mein alter Mensch im Grunde in den Tod gegangen. Und wenn er manchmal wieder auftaucht, dann dürfen wir im geistlichen Sinne ihn wieder ans Kreuz bringen und sagen, nein, nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Seid fröhlich in der Hoffnung. Geduldig im Trübsal, beharrlich im Gebet. So möge der Herr die kleine Noemi weiter segnen, zum Herrn hin und dich mit dem Herrn weiter zum Herrn hin. Näher, mein Gott, zu dir jeden Tag.